Nun stell dir einen jungen Mann vor, der in einem guten und wohlhabenden Elternhaus aufwächst. Und sein Vater ist ein erfolgreicher Unternehmer, er ist ein guter Chef und er ist auch ein guter Vater. Er liebt seinen Sohn, er tut alles dafür, dass sein Sohn eine gute Erziehung erfährt. Dass sein Sohn die bestmögliche Ausbildung bekommt, die man so bekommen kann. Und obwohl der Sohn die beste Erziehung erfährt, obwohl er weiß, sein Vater liebt ihn, obwohl er eine großartige Ausbildung bekommt, ist er doch ein undankbar, hartherziger und verbitterter Mann geworden gegen seinen Vater. Und er geht zu seinem Vater hin und er sagt ihm kalt und herzlos, hey, ich hoffe, du stirbst sowieso bald, also kann ich schon jetzt mein Erbe bekommen. Und spätestens jetzt merken die meisten, auf welches Gleichnis ich anspiele. Natürlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und diese Forderung des Sohnes, das Erbe jetzt schon zu bekommen, es kommt eigentlich dem Wunsch gleich, Vater, ich wünschte, du wärst jetzt schon tot. Nun stell dir vor, der Vater, obwohl er von dieser Forderung zutiefst in seinem Herzen getroffen sein musste, er gibt dem Sohn, was er möchte. Und der Sohn, der junge Mann, der verlässt das elterliche Zuhause, er zieht möglichst weit weg in die nächste Großstadt und er verheizt innerhalb kürzester Zeit all sein Erbe. Er kauft die teuersten Luxusgüter, er prahlt mit all dem Geld, das er hat, er umgibt sich mit Menschen, die eigentlich nur sein Geld wollen, die ihn eigentlich nur ausnutzen wollen und innerhalb kürzester Zeit ist alles weg. Und er steht allein und mittellos da. Und er findet sich auf den Straßen wieder, er muss sich als Bettler durchs Leben schlagen, er hofft, in den Mülltonnen am Straßenrand Essensreste zu finden, er lebt von dem, was in den Restaurants weggeschmissen wird, er übernachtet in Bahnunterführungen oder zwischen Mülltonnen. Und sein gepflegtes Äußeres, das wechselt in ein Bild des Elends. Schmutzig, abgemagert, stinkend bleibt er auf der Straße zurück, bis er irgendwann am tiefsten Punkt seines Lebens angekommen hat und all seinen Lebenswillen verloren hat und sich daran erinnert, wie es ihm ging in seinem Vaterhaus. Und er macht sich zu Fuß auf den langen Weg zurück zum Vater. Und obwohl er mit zerrissener Kleidung dreckig und stinkend in die Nähe dieses Vaterhauses kommt, sieht er von Ferne, wie der Vater mit seinem besten Anzug, mit seinem maßgeschneiderten, teuersten Anzug, den er hat, den matschigen, dreckigen Feldweg entlang rennt, um seinen Sohn mit Freudentränen wieder in die Arme zu nehmen. Und er nimmt ihn wieder auf, nicht als einen Diener, nicht einfach nur als Angestellten in seiner Firma, nein, er nimmt ihn wieder auf als einen Sohn. Und wir alle kennen dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und wir wissen und wir verstehen, wie gnädig und barmherzig der Vater ist, dass er den Sohn wieder aufnimmt. Und wie gnädig er ist, dass er ihn auch wieder als Sohn aufnimmt und damit als Erbe wieder, obwohl er den Vater eigentlich tot sehen wollte. Und wir sehen, wie dieses Gleichnis die Gnade von Gott dem Vater zeigt. Aber die Frage ist, hört die Gnade des Vaters mit der Aufnahme des Sohnes in seinem Haus, hört damit die Gnade auf? Oder wie zeigt sich die Gnade des Vaters auch im weiteren Leben des Sohnes im Vaterhaus? Oder anders ausgedrückt, wie wichtig ist die Gnade Gottes für uns, die wir bereits errettet sind? Oder ist Gnade eigentlich nur für den wichtig, der noch in seiner Sünde lebt, der noch immer in Feindschaft gegen Gott ist? Ist Gnade nur wichtig für so jemanden? Ist Gnade nur relevant für die Errettung, für die Vergebung der Sünden? Und dann leben wir aber einfach wieder drauf los, ohne Gnade. Inwieweit darüber hinaus wirkt Gottes Gnade in seinen Kindern, in denen, die schon wieder im Vaterhaus leben. Und das sehen wir heute im Titusbrief. Und wir sehen, wie entscheidend und wie vielfältig die Gnade Gottes auch weiter in seinen Kindern wirkt. Nachdem er sie errettet, ihnen ein neues Leben gegeben und in sein Haus aufgenommen hat. Und wir sehen in den letzten Versen des zweiten Kapitels vom Titusbrief, sehen wir die vierfache Gnade Gottes. Die vierfache Gnade Gottes, wie sie in und auch an seinen Kindern weiter wirkt und arbeitet. Titus 2, die Verse 11 bis 15. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen, gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck, lass niemand dich verachten. Und dieses ganze zweite Kapitel vom Titusbrief, das bildet eine Einheit. Es ist ein Gedankengang, ein zusammenhängender Abschnitt. Und zum einen sehen wir das daran, dass dieser Abschnitt mit einem Denn beginnt. Also mit dem Anfang einer Begründung dessen, was vorher geschrieben wurde. Er knüpft unmittelbar an den vorherigen Abschnitt. Und zwar dem Abschnitt, der davon spricht, wie sich alte Männer und Frauen und junge Männer und Frauen verhalten sollen. Die schon neues Leben erhalten haben, wie sollen sie dieses Leben ausleben? Der auch dem Titus vorschreibt, der Abschnitt, wie er jungen Männern, vor allem aber auch der ganzen Gemeinde, ein nachahmenswertes Vorbild sein soll und ihnen vorleben soll. Und wir lesen auch unmittelbar in den Versen vorher, wie sich ein wiedergeborener, erretteter Sklave gegenüber seinem Herrn verhalten soll. Und dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, der bildet die Grundlage, die Begründung, wie ein solches Leben überhaupt möglich ist. Wie können wir ein solch besonnenes, heiliges, gottwohlgefälliges, gottesfürchtiges Leben führen? Und dieser Abschnitt, der gibt uns den Grund, wie ein solches Leben möglich ist. Und gleichzeitig ist dieser Abschnitt der krönende Abschluss dieses Kapitels, das in Vers 1 mit der Aufforderung an Titus beginnt, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und er endet mit den Worten, dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Also diese unerreichbar erscheinenden Anforderungen an Männer, an Frauen, an Diener bzw. Sklaven findet ihre Grundlage in der vierfachen Gnade Gottes, die in der Person Jesu Christi sichtbar wurde und die in und durch Jesus in unserem Leben weiter wirksam ist. Und das Thema für heute ist, Gottes Gnade rettet, erzieht, bringt Hoffnung und befreit. Gottes Gnade, sie rettet, sie erzieht, sie bringt Hoffnung und sie befreit. Und das sind genau die vier Punkte, die wir anschauen möchten. Die rettende Gnade Gottes, die erziehende Gnade Gottes, die Hoffnung bringende Gnade Gottes und die befreiende Gnade Gottes. Und im Denken vieler Christen ist so verankert, dass der Gott des Alten Testaments ein besonders zorniger und ein besonders richtender Gott ist. Ein Gott, dem man am besten nicht zu nahe kommt, wo man ein bisschen Abstand hält. Und erst dann im Neuen Testament gibt es plötzlich so eine Wendung mit dem Kommen Jesu und dann ist Gott plötzlich ein gnädiger Gott, ein liebender Gott, ein barmherziger Gott. Aber wir lesen es schon im Alten Testament, da bezeugt Jesaja, siehe, Gott ist mein Heil, meine Rettung. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn meine Stärke und mein Lied ist Jahwe, der Herr, und er wurde mir zum Heil. Und Gott selber spricht von sich als dem einzigen Retter. Durch die ganze Bibel hindurch präsentiert er sich mit seiner rettenden Gnade. Und er zeigt sich als der einzige Retter. Jesaja 45 heißt es, außer mir gibt es keinen gerechten und rettenden Gott. Wendet euch zu mir, lasst euch erretten, ihr Menschen aus den fernsten Ländern, denn ich bin Gott und sonst niemand. Also ja, er ist ein gerechter, zorniger Gott, aber dennoch langsam zum Zorn und von großer Güte. Und das schon im Alten Testament. Aber während im Alten Testament nur ein Schatten, nur ein Bruchteil der Gnade Gottes zu sehen ist, sehen wir, wie Paulus hier an Titus schreibt, dass die rettende Gnade Gottes erschienen ist. Sie wurde sichtbar durch das Leben und Sterben Jesu. Er, Jesus, ist die personifizierte Gnade Gottes, die erschienen ist, die sichtbar wurde. Sie ist aber nicht nur sichtbar geworden, sondern sie ist, lesen wir hier, heilbringend, rettend allen Menschen, schreibt Paulus. Sie ist heilbringend allen Menschen. Nun, wie ist das zu verstehen? Damit ist nicht die falsche Lehre der Allversöhnung gemeint. Das heißt nicht, dass alle Menschen errettet werden irgendwann, egal wie sie leben. Dieses heilbringend allen Menschen. Nun, es kann sich zum einen darauf beziehen, dass Gott in seiner Gnade sein kommendes Gericht weiter aufschiebt. Und so ist er allen Menschen gnädig, weil er sie trotz ihrer Sünde nicht unmittelbar richtet und nicht unmittelbar zu einer Ewigkeit in der Hölle verurteilt, sondern er lässt eine lange Zeit der Gnade zu, in der jeder Mensch zum ewigen Leben in Jesus Christus durchdringen kann. Nun, zum anderen kann sich diese für alle Menschen heilbringende Gnade auf die Möglichkeit zur Errettung beziehen. Also auf das Wesen, auf den Charakter Gottes, der sich immer wieder als der alleinige Retter vorstellt. Er will retten. Er liebt es, gnädig zu sein. Und sowohl im Alten Testament, wir haben es gerade bei Jesaja gelesen, als auch im Neuen ruft er immer wieder die Menschen aller Nationen zur Umkehr, zum Vertrauen auf ihn auf. Aber am ehesten ist damit meines Erachtens jede Art von Mensch gemeint. Jede Art von Mensch, die Gottes Rettung erfährt. Warum? In den Versen vorher spricht Paulus von den unterschiedlichsten Menschen und wie sie ihr neues Leben, das sie aus Gnade empfangen haben, ausleben sollen. Und egal ob Mann, ob Frau, ob jung, ob alt, ob Sklave, ob Herr, alle diese Menschen erfahren Gottes rettende Gnade, unabhängig ihres Geschlechts oder ihres sozialen Status, unabhängig davon, wie groß ihre Sünden sind, unabhängig davon, wie tief der Mensch in Sünde versunken ist. Und wenn deine Sünden noch so grauenvoll, noch so widerwärtig, noch so abstoßend sind, Gottes Gnade, die in Jesus Christus sichtbar wurde, ist für jeden Menschen heilbringend. Sie ist für jeden Menschen eine rettende Gnade. Es gibt keine Sünde, die zu groß ist. Es gibt keinen Sünder, der unwürdiger ist, als andere Gottes Gnade zu empfangen. Keiner ist würdig. Keiner hat Gottes Gnade verdient. Deswegen ist es ja Gnade. Nun, Gott will dich retten. Er liebt es, gnädig zu sein. Das ist das Wesen, sein Charakter. Jesus sagt an einer Stelle, kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig im Herzen. Also Jesus ist nicht nur manchmal sanftmütig. Er ist nicht nur dann, wenn ihm danach ist oder je nachdem, wer vor ihm steht, demütig und sanftmütig. Nein, er ist im Grunde seines Herzens demütig und sanftmütig, immer zu jeder Zeit. Und Jesus, er breitet seine Arme aus, um jeden zu empfangen, der von seinem schlechten Gewissen geplagt und beladen ist. Der von seinem Gewissen angeklagt wird, weil er weiß, dass in ihm nichts Gutes wohnt. Weil er weiß, dass es einen gerechten und guten Gott und Schöpfer gibt, der jedem Menschen nach seinem Tun vergelten und verurteilen wird. Gott, er will jeden Menschen retten. Nun, von was will er den Menschen retten? Er will ihn retten von Sünde, er will ihn retten von den Folgen der Sünde und er will ihn retten von dem Gericht über Sünde. Nun, du kommst als Sünder auf diese Welt, unfähig auch nur eine einzige gute Tat zu vollbringen, unfähig dazu, nicht zu sündigen. Und die Bibel, die bezeichnet dich als einen Sklaven der Sünde, unfähig auch nur eine einzige Sache zu tun, die Gott gefallen könnte. Und die Folge dieser Sünde, die Konsequenz ist, ein Leben getrennt von Gott, der vollkommen heilig und ohne Sünde ist, geistlich tot, getrennt von Gott, der die Quelle des Lebens ist und das unausweichliche, sichere Ziel jedes Menschen, dessen Sünde nicht vergeben sind, ist Gottes gerechtes Gericht. Und Gott wird am Ende, lesen wir in Römer 2, Gott wird am Ende jedem vergelten nach seinen Werken. Und ein paar Verse vorher schreibt er, Paulus, denkst du etwa, oh Mensch, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Nun, als Menschen laufen wir jeden Schritt unseres Lebens am Rand der Ewigkeit. Und jeder Mensch, dessen Sünden nicht vergeben sind, steht auf einem morschen Brett über dem Abgrund der Hölle. Und Gott will dich in seiner Gnade retten. In Römer 2, Vers 4 heißt es, begreifst du denn nicht, dass er dich mit seiner Güte zur Umkehr bringen will? Gott ist dir die all die Jahre deines Lebens gnädig gewesen und er ist es weiterhin, damit du zu ihm kommst, damit du umkehrst, damit du ihn um die Vergebung deiner Sünden bittest. Und er wird dich retten, unabhängig davon, wer du bist, woher du kommst, wie du aussiehst, welchen sozialen Stand du hast, welches Geschlecht, welchen familiären Hintergrund du hast und in welchen Sünden du bisher gelebt hast. Gottes Gnade wurde in Jesus sichtbar und ist heilbringend jedem Menschen. Er will jeden Menschen retten von Sünde, von den Folgen der Sünde, von dem Gericht über Sünde. Gottes Gnade ist eine rettende Gnade. Aber sie tut mehr als das. Wir meinen manchmal, wir bräuchten Gottes Gnade lediglich, damit er uns unsere Sünden vergibt und uns von den Folgen und dem Gericht über Sünde befreit. Und ja, wir glauben, dass wir seine Gnade auch tagtäglich brauchen für die Sünden, die wir weiterhin begehen. Aber darüber hinaus? Und ich glaube, dass nicht wenige Christen die Heiligung, den Prozess Jesus immer ähnlicher zu werden, einen wachsenden Gehorsam gegenüber Jesus zu haben. Ich glaube, dass viele Christen diesen Prozess der Heiligung oft mehr mit Disziplin und Fleiß verbinden als mit Gnade. Und damit begehen wir einen großen Fehler, weil wir damit in der Gefahr stehen, die Heiligung zu einem Prozess verkommen zu lassen, der unabhängig von Gott und getrennt von seiner Gnade zu bewerkstelligen ist. Wir machen Gnade damit zu einem Mittel, das zwar zur Sündenvergebung nötig, aber für Wachstum in der Heiligung nicht von Bedeutung ist. Und das Resultat davon ist eine Gesetzlichkeit aus Disziplin, die zu Stolz führt, anstatt echte Heiligkeit aus und durch Gnade, die zu Demut und Liebe Gott und anderen Menschen gegenüber führt. Gottes in Jesus sichtbar gewordene Gnade ist viel mehr als, in Anführungsstrichen, nur eine rettende, sündenvergebende Gnade. Denn sie rettet nicht nur, Gottes Gnade erzieht. Die Gnade Gottes ist eine erziehende Gnade. Und das sehen wir in Vers 12. Wozu ist sie erschienen? Was ist der Zweck dieser Gnade? In Vers 12 lesen wir, dass Gottes Gnade uns unterweist. Sie erzieht uns oder sie züchtigt uns. Und im Englischen wird hier das Wort für trainiert verwendet. Und von dem griechischen Begriff, der hier steht, leitet sich unser Wort Pädagogik ab. Also Gottes Gnade lehrt und unterrichtet uns. Sie vermittelt uns zum einen Wissen, aber mehr noch, sie formt unseren Charakter. Gottes Gnade, es ist nicht nur wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn, die uns zurück ins Vaterhaus bringt. Nein, es ist auch Gottes Gnade, die uns in den Gepflogenheiten und in dem Verhalten als Bürger seines Reiches unterweist und erzieht. Wie ein Vater seine Kinder lehrt und erzieht in Gnade und Barmherzigkeit. Wie ein Trainer seine Mannschaft trainiert, auf Fehlverhalten einzelner Spieler aufmerksam macht, ja, sie tadelt, auf Schwachstellen aufmerksam macht, um so jeden Spieler zu formen, damit er zu einem brauchbaren Teil seiner Mannschaft wird. Und auf eine ähnliche Weise trainiert uns Gottes Gnade. Sie erzieht uns, sie deckt falsches Verhalten, falsche Denkweisen, falsche Motivationen auf. Die Gnade Gottes unterweist uns, sodass das neue Leben in Jesus immer mehr zum Vorschein kommt. Gottes Gnade, sie hat uns nicht nur errettet von der Macht und Sklaverei der Sünde. Nein, Gottes Gnade befähigt uns auch, der Sünde im Hier und Jetzt zu widerstehen. Sie befähigt uns, die alten sündigen Verhaltens- und Denkmuster zu durchbrechen. Und diese erziehende Wirkung der Gnade Gottes hat ein Ziel. Und das sehen wir an diesem kleinen Wörtchen damit in Vers 12. Was bewirkt die erziehende Gnade Gottes? Was ist das Ziel, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen, gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf? Und dieses Verleugnen ist ein einfaches Abstreiten, ein Nein sagen. Und zwar einmal ein Nein sagen zu jeglicher Gottlosigkeit, heißt es hier. Und diese Gottlosigkeit, das meint jede Art, jeder Mangel an Ehrfurcht, jeder Mangel an Hingabe an Gott. Und vielleicht denkst du dir jetzt, boah, Gottlosigkeit, das klingt doch schon sehr hart. Ich meine, wir sind doch Kinder Gottes, oder? Ich meine, wir sind durch Jesus eins mit dem Vater. Wieso sollte da noch was in unserem Leben sein, was gottlos ist? Nun aber zeigt dein mangelndes Gebet nicht gerade deine fehlende Hingabe an Gott? Zeigt dein leichtfertiger Umgang mit Sünde nicht deine mangelnde Ehrfurcht vor ihm? Deine rechtfertigenden Ausreden, dass das schon nicht so schlimm ist? Oder dass das die anderen ja auch machen? Es ist schon okay, wenn ich die Zeit, die ich von meinem Arbeitgeber bezahlt werde, vergeude mit Kaffee trinken oder Ähnlichem, weil das machen doch alle anderen auch, oder? Und ja, es ist auch okay, wenn ich weiter meinen Friseur schwarz bezahle, weil das ist schon nicht so schlimm, oder? Gottes Gnade erzieht uns, bringt uns dazu, Nein zu dieser Gottlosigkeit zu sagen. Nein zur gottlosen Undankbarkeit zu sagen, die in unserer Gesellschaft vorherrschend ist. Nun, wer erzieht uns, Nein zu sagen? Die in Jesus sichtbar gewordene Gnade Gottes. Also es ist Gnade Gottes, wenn er seinen Finger an deine Wunde legt. Wenn er dir aufzeigt, wo du in deinem Leben lebst, als wärst du noch ein Gottloser. Es ist seine Gnade, die dir zeigt, wo du weltliche Begierden hast. Das ist das nächste Wort, das Paulus hier gebraucht, das wir verleugnen, zu dem wir Nein sagen sollen. Was sind weltliche Begierden? Nun, zum einen sind das Sünden, die wir zwar nicht tun, von denen wir uns aber wünschen oder uns vorstellen, sie tun zu können oder tun zu dürfen. Das kann der Wunsch nach Sex außerhalb der Ehe sein, den du in deinem Herzen pflegst. Es kann der Wunsch nach Rache sein, der Wunsch danach, es dem Nachbarn richtig heimzuzahlen, der dir schon seit Jahren auf die Nerven geht. Nun, weltliche Begierde kann zum anderen aber auch ein Wunsch sein, der an und für sich gar nicht schlecht ist. Ein Wunsch, der aber immer zu einem stärkeren Verlangen wird, bis er irgendwann mal den Platz Gottes einnimmt. Kurz gesagt, ein Wunsch, der zu einem Götzen wird. Ein Wunsch, für den wir bereit sind zu sündigen, um ihn in Erfüllung zu sehen, zu bekommen. Es kann der Wunsch nach Bequemlichkeit sein. Ein Wunsch nach Bequemlichkeit, der dich davon abhält, etwas Gutes für Jesus zu tun, weil du jetzt sowieso schon so bequem auf der Couch hockst. Oder es kann der Wunsch nach einer anderen Art von Polster sein, nämlich einem finanziellen Polster, wo du den Wunsch dazu hast, so sehr, dass du gierig wirst und dass du weniger freigebig wirst. Und wenn freigebig, dann nur sehr widerwillig. Der Wunsch nach einem gepflegten Äußeren, er kann schnell zu Eitelkeit, zu Selbstverliebtheit führen. Dazu, dass man sich auf sämtlichen sozialen Plattformen nur selber darstellt. Eine Eitelkeit, die sich darin zeigt, dass ein Großteil der Fotos auf deinem Handy sind dann halt Selfies. Eitelkeit, Selbstverliebtheit, der Wunsch nach dem Traumkörper, der sich auch in unserem heutigen Fitnesswahn zeigt. Obwohl Paulus sagt, die körperliche Übung ist zu wenig Nütze. Nun, er gibt zu, es ist nicht zu gar nichts Nütze, aber halt auch nur zu sehr wenig. Nun, als Selbstständiger alles für den Erfolg der eigenen Firma zu opfern, ist eine weltliche Begierde. Als Angestellter alles für die berufliche Karriere, den Aufstieg im Unternehmen zu opfern, ist eine weltliche Begierde. Auf der anderen Seite ist der Wunsch, am liebsten gar nicht arbeiten zu müssen, sein Geld mit Kaffee trinken und Quatschen zu verdienen, eine weltliche Begierde. Jeder Wunsch, der zu einem Götzen wird, für den wir bereit sind zu sündigen, um ihn zu bekommen. Jede Sünde, die du zwar nicht tust, aber nach der du verlangst, sie zu tun, ist eine weltliche Begierde, von der Gott uns befreien will, durch seine Gnade. Deswegen erzieht uns seine Gnade dazu, zu diesen Dingen Nein zu sagen. Und auf der anderen Seite will Gottes Gnade uns zu einem besonnenen, gerechten, gottesfürchtigen Leben erziehen. Und das sind alles so Eigenschaften, die sind so oder so ähnlich schon im Zusammenhang immer wieder angeklungen. Gerade die Eigenschaft besonnen, das ist das fünfte Mal, dass es hier vorkommt. Und dieses Besonnen, das ist die Weisheit, die sich in Selbstbeherrschung, in Selbstkontrolle über die eigenen Leidenschaften und Begierden auswirkt. Und die äußeren Umstände, der Einfluss anderer Menschen hat auf einen besonnenen Menschen, trübt er nicht sein Urteilsvermögen, weil er klar im Kopf ist. Besonnenheit vermeidet auch die Dinge, die einfach unproduktiv sind. Er vermeidet die Dinge, die unnütz sind. Ein besonnener Mensch geht weise mit seiner Zeit um. Besonnenheit ist eine Eigenschaft, die Gott, kann man quasi sagen, die Gott in Bezug auf uns selbst formen möchte. Im Gegensatz zur zweiten Eigenschaft, dem Gerechtsein. Das Gerechtsein meint ein verändertes Verhalten gegenüber anderen. Gerecht, rechtschaffend, richtig, und zwar nach Gottes Maßstab, richtig anderen gegenüber zu leben. Fair, ehrlich, respektvoll, nicht die Person ansehend. Ehrlich und respektvoll, egal ob dein Gegenüber gläubig oder nicht gläubig ist. Fair und respektvoll, egal ob es dein Chef oder einfach nur dein Kollege ist. Fair und respektvoll, egal ob es ein wohlgekleideter Unternehmer oder ein stinkender Obdachloser ist. Und als drittes will Gottes Gnade eine gottesfürchtigere Haltung erziehen. Gottes Gnade verändert uns also auch in unserer Beziehung zu Gott. Und diese Gottesfurcht, von der hier die Rede ist, das meint keine Angst, sondern Ehrfurcht und Respekt vor Gott. Angst ist etwas, das uns lähmt. Furcht ist etwas, das uns hintreibt zu Gott. Nun, das Volk Israel hatte Angst vor Gott am Berg Sinai. Sie hatten Angst vor Gott und sie schicken Mose vor. Wir wollen mit dem Gott nichts zu tun haben. Nun, Mose aber, er hatte Gottesfurcht in sich. Und diese Gottesfurcht hat ihn näher zu Gott getrieben. Und das ist der Unterschied. Gottes Furcht sucht die Nähe Gottes. Nun zurück zu dem Vers, den ich vorhin nur zur Hälfte zitiert habe. 1. Timotheus 4, Vers 8, da heißt es, denn die leibliche Übung ist zu wenig nütze, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Und damit blickt die Gottesfurcht über das Ende des Lebens hinaus in die Ewigkeit. Nun, wie bringt uns die Gnade Gottes dazu, zu besonnenen, gerechten, gottesfürchtigeren Menschen zu werden? Auf welche Art und Weise? Wie werden wir zu einem Menschen, der Nein sagen kann zu all der Gottlosigkeit in unserem Leben, der all die weltlichen Begierden, die wir uns gerade angeschaut haben, ablehnt? Und das in der heutigen Zeit. Wie erzieht uns die Gnade Gottes dazu? Vers 13, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Und damit kommen wir zum dritten Wirken der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, sie errettet, sie erzieht und sie gibt Hoffnung. Gottes Gnade ist eine hoffnunggebende Gnade. Nun, dieser verlorene Sohn, er wird nicht nur von seinem Vater wieder aus Gnade im Vaterhaus aufgenommen. Er wird nicht nur errettet aus seinem elenden Zustand. Er wird nicht nur in den Gepflogenheiten und dem Verhalten geduldig und gnädig erzogen, damit er weiß, wie man als Teil von Gottes Haushalt, als Kind Gottes sich benehmen sollte. Nein, er wird auch wieder zum Sohn gemacht und damit wieder als Erbe eingesetzt. Er wurde nicht nur errettet und hat dadurch neues Leben. Er wird nicht nur gnädig darin erzogen, dass dieses neue Leben zum Vorschein kommt. Nein, aus Gnade blickt er einem Erbe entgegen. Und auf dieselbe Weise blicken wir der Vollendung unserer Errettung entgegen. 1. Johannes 3, Vers 2, ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er, denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Gottes Gnade hat uns nicht nur im Hier und Jetzt errettet, Sie hat uns jetzt schon neues Leben gegeben und sie hat uns eine Hoffnung auf die Vollendung dieser Errettung, die hier begonnen hat, gegeben. Nun, wie wird die Vollendung dieser Errettung aussehen? Wie wird das aussehen? Philipper 3, Vers 21. Er wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das Warten auf die Sichtbarwerdung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus hat nicht nur die Folge, dass wir ihn sehen werden, wie er wirklich ist, im Gegensatz zu seiner Erniedrigung als Mensch auf dieser Erde. Nein, es hat auch zur Folge, dass wir unseren armseligen, sündigen, verschmutzten Leib loswerden. Wir sind dazu vorherbestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Römer 8, Vers 29. Und das zweite Kommen Jesu, es wird Sünde komplett entfernen. Wir werden sein wie er, ihm ähnlich. Und das ist die Hoffnung, die uns die Gnade Gottes bringt. Nun, und was bewirkt das Erwarten der Erfüllung dieser Hoffnung? Was bewirkt das in uns? Was bewirkt die aktive Haltung des Wartens und Hoffens? Was bewirkt das in uns? Was bewirkt die Erwartung, das Freuen auf die Ankunft Jesu? Was macht das mit uns? Und Johannes schreibt weiter, einen Vers später, in 1. Johannes 3, Vers 3, und jeder, der solch eine Hoffnung hat, wird sich von Sünde reinigen, um rein zu sein wie er. Und damit drückt Johannes denselben Gedanken aus wie Paulus hier im Titusbrief. Und das wird durch das in dem deutlich. Wie werden wir zu besonnenen, gottesfürchtigen, gerechten Menschen, indem wir erwarten? Eine echte Erwartungshaltung ruft Veränderung hervor. Und diese erwartende Haltung, es ist ein aktives Warten. Es ist ein Vorbereiten auf die Erfüllung dieser wunderbaren Hoffnung. Und dieses Erwarten hat direkten Einfluss auf die Entscheidungen, auf die Handlungen, auf die Lebensweise im Hier und Jetzt. Diese Erwartung, diese erwartende Haltung ist entscheidend für deine Heiligung. Denn es fällt wesentlich leichter, diese weltlichen Begierden, diese Gottlosigkeit, die wir gerade angeschaut haben, das zu verneinen, wenn wir in dieser Erwartung auf Jesu Wiederkunft leben. Denn was nützt es dir, im Alltag deine Zeit, deine Ressourcen in Dinge zu investieren, die beim Kommen Jesu komplett bedeutungslos oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar beschämend sind? Also nimm dein Leben unter die Lupe und schau dir an, bei welchen Dingen willst du eigentlich nicht, dass Jesus dich erwischt, wenn er wiederkommt? Welche Lebensziele, welche Wünsche, vielleicht auch welche Sorgen in deinem Leben sind eigentlich komplett bedeutungslos angesichts seiner Wiederkunft? Welche Streitigkeiten, die du gerade so hast mit deinen Geschwistern oder sonst jemanden, welche Streitigkeiten sind eigentlich nichtig, sind eigentlich unnütz, sind eigentlich einfach nur dumm, wenn wir bedenken, dass Jesus wiederkommt? Und wem würdest du noch das Evangelium weitergeben? Dem du es jetzt vielleicht doch nicht gesagt hast, wenn du wüsstest, dass Jesus nächste Woche wiederkommt. Damit er oder sie diese befreiende Gnade Gottes ergreift, von der wir im nächsten Vers lesen. Schon in Vers 14. Der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Gottes Gnade ist eine rettende, eine erziehende, eine Hoffnung bringende und zuletzt auch eine befreiende Gnade. Die befreiende Gnade Gottes bewirkt eine Befreiung in zweierlei Hinsicht. Zum einen befreit sie uns von der Sklaverei unter der Sünde und zum anderen befreit sie uns von all dem Schmutz und Dreck unseres alten Lebens. Und das Bild, das Paulus hier zeichnet, es ist nicht das Bild eines Sohnes, der sein Vaterhaus verlässt, wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das Bild, das hier gezeichnet wird, ist das eines Sklaven. Ein Sklave, der keinerlei Rechte und Besitz hat. Ein Sklave, der voll in der Hand seines Herrn, nämlich der Sünde, ist. Und wie es in Römer 6, Vers 23 heißt, und das ist die NEU-Übersetzung, da heißt es, und der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist der Tod. Das ist die Erwartung, das ist die Hoffnung dieses Sklaven. Aber es kommt ein König, der den Preis für diesen Sklaven bezahlt. Und der Preis für diesen Sklaven ist das Leben des Königs selbst. Aber er ist bereit, diesen Preis zu zahlen. Nicht, weil der Sklave es wert ist, nicht, weil es ein besonders guter Sklave ist. Nein, es ist, glaube ich, der dreckigste und stinkendste Sklave, den er gefunden hat. Nur nicht, weil der Sklave es wert ist, sondern weil dieser König in seinem Wesen ein Retter ist. Weil er retten will, weil er gnädig sein will. Und damit geht der Sklave in den Besitz eines neuen Herrn über. Nun, das klingt jetzt erstmal, als wäre das so vom Regen in die Traufe. Ja? Von einem Herrn zum anderen, aber halt immer noch ein Sklave. Nun, aber dieser neue Herr, der ist ganz anders. Er nimmt die alte Sklavenkleidung ab, er wäscht den stinkenden, dreckigen Sklaven. Er gibt ihm neue, saubere Kleidung und nicht nur irgendeine Kleidung, er gibt ihm die Kleidung des Königs und nicht nur das. Er adoptiert ihn als seinen Sohn und damit ist er berechtigt für ein Erbe. Das ist das Bild, das Paulus zeichnet, wenn er davon spricht, dass Jesus sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte. Und dieses Loskaufen, das meint speziell das Freikaufen eines Sklaven oder eines Gefangenen. Das ist das Bild, das Paulus meint. Und das gleiche Bild eines Sklaven gebraucht Paulus in Römer 6. Da schreibt er, aber Gott sei Dank, ihr als frühere Sklaven der Sünde gehorcht jetzt von Herzen der Lehre, von der ihr inzwischen geprägt worden seid. Von der Sünde befreit, seid ihr nun in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Und ein paar Verse vorher schreibt Paulus, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Also mit anderen Worten, die Sünde ist nicht mehr dein Herr. Du musst ihr nicht mehr gehorchen. Ihr seid davon frei. Oder ein Bild vom verlorenen Sohn zu sprechen, er ist wieder im Haus des Vaters. Er muss sich nicht so verhalten, als wäre er noch bei den Schweinen. Haltet euch selbst der Sünde für tot. Ihr müsst ihr nicht mehr folgen, ihr seid freigekauft. Das ist die eine Seite der reinigenden, befreienden Gnade Gottes. Wir sind von Sünde losgekauft. Auf der anderen Seite sind wir damit aber sein Besitz, sein Eigentumsvolk. Ein gereinigtes, von allem Schmutz und Dreck unseres alten Lebens befreites Volk, das ihm allein gehört. Und achte darauf, was hier steht. Es heißt, er hat sich selbst ein Eigentumsvolk gereinigt. Nicht, er wird es vielleicht irgendwann tun oder ist es gerade im Begriff zu tun. Nein, er hat es. Es ist ein abgeschlossener Prozess. Wir sind als gerettete Menschen sein gereinigtes Volk, sein Eigentum. Und denkt ihr wirklich, der allmächtige Gott und Schöpfer dieses Universums wird sein Eigentum, für das er teuer mit seinem Leben bezahlt hat, wieder verlieren? Denkt ihr, er wird sein Eigentum wieder einem anderen geben? Denkt ihr, der gute Hirte verliert eines seiner Schafe? Nun, wir sind errettet durch seine Gnade. Wir werden erzogen durch seine Gnade. Wir haben eine lebendige Hoffnung in dieser hoffnungslosen Welt durch seine Gnade. Und wir sind sein befreites und gereinigtes Eigentum durch seine Gnade. Und es heißt weiter, ein Volk, das eifrig sei in guten Werken. Und eifrig ist ein sehr interessantes Wort. Weil zum einen kommt dieses Wort eifrig von der Wurzel heiß sein oder glühen. Also ein glühender Eifer. Jesus hat sich durch seinen Tod ein Volk gereinigt, das heiß darauf ist, das darauf brennt, Gutes zu tun. Daher kommt dieses Wort eifrig, das ist die Wurzel. Zum anderen spricht dieses Wort aber von einem Eiferer oder von einem Zeloten. Und einer der Jünger Jesu war zum Beispiel Simon der Zelot. Was war ein Zelot? Ein Zelot war ein militanter Eiferer, ein Verfechter für das Volk Israel. Ein Zelot war voller Hass gegen die römische Besatzungsmacht und er war bereit, dafür zu töten oder selber zu sterben, um gegen diese Besatzer zu kämpfen. Das war ein Zelot, das war der Eifer eines Zeloten. Und denselben Eifer will Jesus in seinem Volk sehen. Nun nicht, um andere zu töten, aber um Gutes zu tun. Denselben Eifer eines Zeloten. Und das Kapitel endet mit den Worten: Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck, lass niemand dich verachten. Und mit diesem Vers schließt Paulus den Gedankengang ab, den er in Vers 1 mit den Worten du aber rede begonnen hat. Titus soll all das reden, indem er zum einen ermahnt, was eigentlich eher positiv gemeint ist, das heißt eigentlich jemanden ermutigen, jemanden trösten, ihm gut zureden. Und auf der anderen Seite soll er überführen, was so die negative Seite meint. Das heißt, jemanden zurechtzuweisen, jemanden tadeln, mit falschem Verhalten oder mit falschem Denken konfrontieren. Und Titus erst in Vers 15 aufgefordert, diese rettende, diese erziehende, diese reinigende, diese Hoffnung bringende Gnade zu verkünden. Nun, an wen soll er das weitergeben? Wem soll er diese Gnade weitergeben? Ist es in erster Linie für jemanden, der nicht errettet ist? An solche, die diese Gnade noch nicht ergriffen haben? An solche, die nicht von ihrer Sünde befreit wurden, die nicht Teil des Eigentumsvolkes Jesus sind? Nun, ja, natürlich auch an die, aber das ist nicht der Fokus, den Paulus hier legt. Nun, er schreibt diesen Brief an Titus, der in Kreta erst einmal Älteste in den Gemeinden einsetzen soll. Er soll die Gemeinden vor frechen, unnützen Schwätzern warnen und frei nach Luther ihnen das Maul stopfen. Er schreibt Titus, wie er die alten und jungen Frauen und Männer der Gemeinden zu einem heiligen Leben ermutigen und ermahnen soll. Das heißt, wenn Paulus hier in Kapitel 2 mit den Worten du aber rede beginnt und mit dieses sollst du reden endet, dann bildet das eine Klammer um das ganze Kapitel. Das ist ein Gedankengang. Ein Kapitel, das jedem in der Gemeinde Gottes ein gottesfürchtiges Leben zeigt, je nachdem, in welcher Situation es ist. Er ist und in einem krönenden Abschluss diese vierfache Gnade Gottes hervorbringt. Diese rettende, erziehende, hoffnungbringende, befreiende Gnade Gottes, das soll Titus eben diesen Männern und Frauen der Gemeinden auf Kreta lehren und sie eben dadurch durch diese Gnade ermutigen und überführen. Und das widerspricht dem Denken mancher Christen, dass Gnade etwas ist, das wir lediglich für begangene Sünden in Anspruch nehmen. Dass von der Gnade Gottes vor allem jemand hören muss, dessen Sünden noch nicht vergeben sind. Aber Titus soll diese Gnade Gottes vor allem zu den Gläubigen reden. Egal ob Mann oder Frau, egal ob jung oder alt, egal ob gerade erst bekehrt oder seit Jahrzehnten im Glauben, wir alle müssen immer wieder von dieser Gnade Gottes hören. Und das zeigt auch, dass diese vierfache Gnade Gottes etwas ist, was wir denjenigen Geschwistern geben sollten, die von dir einen seelsorgerlichen Rat wollen. Das Leben, das Gott in Titus 2 von den alten und jungen Frauen und Männern will, es basiert auf dieser vierfachen Gnade. Dieses Leben ist nur möglich durch diese Gnade Gottes. Nun, was braucht ein Mensch, der voller Schuldgefühle ist, der voller Scham ist wegen vergangener Sünden, der sich selbst als unwürdig sieht, überhaupt zu Gottes Eigentumsvolk zu zählen? Was braucht dieser Mensch mehr als Gottes heilbringende, rettende Gnade, die allen Menschen, unabhängig ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, Rettung bringt, auch wenn sie noch so sehr sündenbeladen sind? Was braucht der von Sünden geplagte Mensch, der immer wieder dieselben Sünden tut, der immer wieder in dieselbe Sünde fällt, der schuldig und dreckig vor Gott kommt? Was braucht er mehr als Gottes reinigende Gnade? Seine Gnade, die uns befreit, die uns reinigt, erzieht, wenn nötig, züchtigt zu einem heiligen, gottesfürchtigen Leben. Was braucht ein verzweifelter Mensch, der von einer Hiobsbotschaft nach der anderen gejagt wird, der geplagt ist von Krankheit, der gequält ist von Verlust, wer geplagt ist und getrieben ist von der Sinnlosigkeit des Daseins hier auf dieser Erde? Was braucht dieser gequälte Mensch mehr als Gottes Hoffnung bringende Gnade? Die Zuversicht und die feste Erwartung, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus sichtbar in all seiner Pracht und Herrlichkeit erscheinen wird. Was braucht der von Sünden versklavte Mensch, der sich immer wieder machtlos gegen immer wiederkehrende Versuchung fühlt, der immer wieder in dieselben Sünden fällt, der immer wieder derselben Sucht erliegt? Was braucht dieser Mensch mehr als diese befreiende Gnade Gottes? In seiner Gnade hat er uns von der Sklaverei herausgekauft und uns zu seinem Volk gemacht. Wir gehören ihm, wir sind sein Eigentum. Denkst du, Gott würde jemals sein Eigentum im Stich lassen oder es jemandem anders überlassen. Es ist sein Eigentum. Gottes Gnade, die in Jesus Christus sichtbar wurde, hat uns errettet. Sie erzieht uns, sie bringt uns Hoffnung und sie befreit. Amen.